Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Heute Morgen die Wohnung verlassen, die Straße runtergetrottet, zum Brötchen holen, eine Frau mit Mund-Nasen-Schutz gesehen und auf der Stelle rumgedreht, ab nach Hause eine Maske geholt und wieder los. Sonst hätte ich keine Brötchen bekommen heute und wer weiß, wie dann diese Podcast-Episode heute klingen würde. Hallo zum Update-Podcast. Ab heute also fast bundesweit Maskenpflicht im Einzelhandel oder auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Nicht auf den Feldern und in den Gewächshäusern der Landwirtschaft, es sei denn, man kommt sich dort sehr nah. Denn auch die Landwirte müssen sich bei den Erntehelfenden aus Osteuropa an alle möglichen Regeln halten und da scheint zum Teil ordentlich Druck drauf zu sein. Landwirte, die den Menschen erstmal den Pass abnehmen.
Solche Methoden sind glücklicherweise nicht die Regel, aber diese Fälle, in denen die Pässe oder Ausweise abgenommen werden, kommen ab und zu vor.
Das ist ein Thema hier bei uns. Außerdem Friedhof statt Park, da es sich in den Innenstadtparks mitunter etwas knubbelt dieser Tage und wir schlecht ausweichen können, weichen manche aus und zwar auf Friedhöfe. Also lebend gehen die dahin, zum Spazierengehen, zum hässliche Grabsteine gucken zum Beispiel. Ist das okay?
Wir haben auf verschiedenen Standorten Cafés eingerichtet, weil Friedhöfe doch eben ein Ort der Kommunikation sind und auch ein Ort des Lebens. Das sagen wir auch. Wir wollen ja leben auf dem Friedhof, aber es muss sich also ja das eine neben dem anderen vertragen.
Außerdem fragen wir in Asien nach, was ist denn jetzt eigentlich mit Kim Jong-un? Es gibt ja Gerüchte, dass er operiert wurde oder tot sei.
Südkorea hat jetzt gerade noch mal beschwichtigt und gesagt, es gibt nichts Ungewöhnliches zu berichten.
Aber ungewöhnlich ist, dass Kim Jong-un 3 Termine, an denen er sonst immer teilnimmt, verpasst hat und seit dem 11. April nicht mehr gesehen wurde. Wer bei einem möglichen Tod des Diktators nachfolgt, darüber sprechen wir im Podcast zum Update vom 27. April 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Auch wenn es jetzt erstmal vorbei ist mit der vielen, vielen Sonne. Wir haben es genossen und trotz Kontaktsperre oder gerade deshalb sind wir direkt rausgegangen, wenn die Sonne rausgekommen ist. Das haben wir jetzt auch wieder am Wochenende gesehen. Kommen die Leute raus, gehen spazieren, bevölkern die Parks und auf so einer Grünfläche wird es dann sehr schnell sehr voll, ja, dass man mit den 1,5 Metern Mindestabstand gar nicht mehr so gut hinkommt. Viele Menschen scheinen einen Ausweichort gefunden zu haben, nämlich Friedhöfe. Die Friedhofsämter in ganz Deutschland sehen einen Anstieg der Besucherzahlen. Christian Schmidt aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team. Was ist da los, bitte?
Ja, das mit dem Ausweichort, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Denn klar, so ein Friedhof ist grün, man kann da hübsch spazieren gehen. Es ist da gerade immer noch viel ruhiger als in einem Park. Also wer einfach nur einen Ort braucht, um mal rauszukommen aus der Bude und dann auch noch Abstand haben will, der hat mit einem Friedhof einen perfekten Ort.
In Ruhe spazieren gehen, das dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Friedhöfe sind ja durchaus spannende und entspannende Orte. Aber kann das als Parkersatz funktionieren?
Ja, die Grenzen sind halt ziemlich schnell da und die wurden in den letzten Wochen mit Corona auch ausgereizt. Ich habe mir angehört, was die Friedhofsämter im Land so alles zu berichten hatten. Und da gehen halt Leute joggen, da haben Leute Fußball gespielt oder gepicknickt und dann sagen die Friedhofsämter, Leute, das geht uns deutlich zu weit. Zum Beispiel hier auch Tillmann Wagner, das ist der Geschäftsführer vom Evangelischen Friedhofsverband in Berlin.
Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, es soll eine ruhige Oase sein für Trauernde und zum Gedenken an den Verstorbenen. Und auf der anderen Seite aber sagen, ich lasse Fußball spielen und picknicken. Das muss so eine Mischung sein, die sich also verträgt.
Ja, und diese Mischung hat sich dann offenbar nicht mehr so gut vertragen.
Nee, es gibt Friedhöfe wie in München zum Beispiel, da steht ganz klar ein Verbot, ne? Also Sport machen hier nicht erlaubt. Fußball spielen und joggen, klar, das können wir uns noch denken, aber es ist eben auch so ruhigere Sachen und achtsamere Sachen wie Yoga auch nicht gut. In Berlin ist das zum Beispiel derart ausgeartet, dass sie nicht anders sich zu helfen wussten. Sie haben 46 ihrer Friedhöfe einfach dicht gemacht, 3 Tage lang, aber dann gab es eine Art Wunder.
Oh, ein Wunder, das heißt?
Offenbar hat die Maßnahme diese Friedhofssperrung also dazu geführt, dass Leute doch nochmal nachgedacht haben, überlegt haben, was ist eine gute Idee auf dem Friedhof? Was ist vielleicht nicht so eine gute Idee da? Klammer auf, Fußball spielen, Klammer zu, nicht so eine gute Idee. Und es wurde dann auch tatsächlich besser.
Also der gesunde Menschenverstand ist zurückgekehrt.
Und ich hätte ja auch gedacht, dass so Friedhofsbetreiber irgendwie da empörter sind, was so auf ihren Plätzen passiert. Aber die sind gar nicht so drauf heute. Die wollen ja auch, dass Menschen kommen, die gar nicht diese klassischen Trauernden sind. auch Leute, die sich ja dann mal mit Leben und Tod auseinandersetzen. Das ist ja für viele aus verständlichen Gründen einfach ein Tabuthema. Will man eigentlich nichts davon wissen, aber ja, vielleicht bringt uns ja dieser Corona-Ausweichzwang auf den Friedhof dazu, sich damit tatsächlich auseinanderzusetzen. Sowas unterstützt Wagner vom Friedhofsverband sehr. Die sind vorbereitet.
Wir haben auf verschiedenen Standorten Cafés eingerichtet, weil Friedhöfe doch eben ein Ort der Kommunikation sind und auch ein Ort des Lebens. Das sagen wir auch. Wir wollen ja leben auf dem Friedhof, aber es muss sich also ja das eine neben dem anderen vertragen.
Das finde ich auch irgendwie beruhigend. Also ich war gestern auch wandern im Wald und da führte der offizielle Weg sogar über den Friedhof. Mhm. Und ich hatte da auch erstmal so ein schlechtes Gewissen. Ne? Kann man das jetzt als Freizeitaktivität bringen, da über den Friedhof zu schlappen? Klare Antwort aber ja. Wir haben grünes Licht, ne, von vielen Friedhofsverbänden, nur eben nicht mit einem Park verwechseln und das Federballset auspacken.
Friedhöfe werden gerade überlaufen, weil Leute irgendwie raus wollen und die Parks zu voll sind, wir den Mindestabstand nicht einhalten können. Was die Betreiber solcher Friedhöfe davon halten, hat uns Christian Schmidt aus dem Update-Team gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Menschen, die in Containern leben und jeden Morgen in Bussen aufs Feld rausgefahren werden oder in die Gewächshäuser. So ist die Erntehelfer-Realität oft in Deutschland. Soweit so normal, auch wenn es nicht schön ist, aber jedes Jahr ist das eigentlich so. Nur dieses Jahr müssen die Landwirte durch die Corona-Krise mehr Auflagen umsetzen. Die Saisonarbeitenden, die dürfen nur mit dem Flieger kommen. 14 Tage Quarantäne, es wird in kleinen Gruppen gearbeitet und dann auch in den gleichen Gruppen gewohnt und geschlafen. Und gestern Abend sehen wir in den Tagesthemen Bilder von einem überfüllten Bus mit rumänischen Erntehelfern. Da war nichts mit Abstand halten, die bei einem Landwirt in Niedersachsen bei der Spargelernte helfen. Und wir hören, dass sein Betrieb überprüft wird, da die Corona-Schutzmaßnahmen unzureichend seien. Aber auch, dass er seinen Arbeitern und Arbeiterinnen die Pässe abgenommen haben soll. Der Landwirt selbst war auch im Interview und gibt gegenüber den Tagesthemen das alles zu und sagt:
Das ist vielleicht ein Druckmittel, was nicht in Ordnung ist, aber auch nichts mit Menschenhandel zu tun hat.
Elena Strato von der Dortmunder Beratungsstelle Arbeit und Leben für Beschäftigte aus der EU. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Günther.
Den Pass abnehmen sei ein Druckmittel, aber kein Menschenhandel. Wie nennen Sie sowas?
Ob Menschenhandel oder nicht, das ist eine Frage, die Juristen beantworten können. Für uns in der Beratungsstelle ist das klar eine missbräuchliche Praxis, die es in dieser angespannten Situation den Beschäftigten unmöglich macht, einen Job in einem anderen Betrieb zu finden oder sogar auszureisen. Ohne Pass, ohne Ausweis gibt es keinen schriftlichen Arbeitsvertrag. Mhm. Und im Übrigen ist die Ausreise aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen extrem problematisch.
Wie häufig hören Sie sowas in Ihrem Arbeitsalltag, also solche Methoden?
Solche Methoden sind glücklicherweise nicht die Regel, aber diese Fälle, in denen die Pässe oder Ausweise abgenommen werden, kommen ab und zu vor. Auch in anderen Branchen, nicht nur in der Landwirtschaft, zum Beispiel im Baugewerbe. Anfällig sind Fälle, wo die Arbeits- und Wohnverhältnisse eng zusammenhängen. Und hier ist die Kontrollmöglichkeit gegenüber der Beschäftigten viel größer. Somit sind die Beschäftigten weniger bereit, sich gegen die Missstände zu wehren, wenn nicht nur der Verlust der Arbeitsstelle, sondern auch des Obdachs androht. Also erst wenn die Situation dermaßen eskaliert, und oft ist das zu spät, melden sich die Beschäftigten bei unseren Beratungsstellen.
Das klingt alles nach einem Arbeitsverhältnis, das eher so auf Druck und Misstrauen basiert. Wie kann es denn sein, dass es überhaupt so weit kommt?
Besonders im Niedriglohnsektor ist der Druck auf die Beschäftigten größer. Die ausländischen Beschäftigten, die nur in der Erntesaison oder auch längerfristig in Deutschland arbeiten, können oft kein Deutsch, geschweige denn ihre Arbeitnehmerrechte. Es ist noch schwieriger für sie, andere Jobs zu finden, wenn die Sprachbarrieren haben. Somit akzeptieren sie leider prekäre Arbeitsbedingungen länger als andere Beschäftigte. Angst und Unsicherheit kommen besonders in dieser Situation, auch durch die Risiken der Corona-Infizierung, verstärkt dazu. Es ist eine sehr angespannte Situation für alle Beteiligten.
Für alle Beteiligten heißt auch für die Landwirte?
Ja klar, die Ernte ist da, wartet darauf, dass sie abgenommen wird. Sie haben auch den Druck, dass sie haben nicht genug Leute bekommen. Immer wieder, die Flüge finden immer noch statt aus Rumänien. Es ist ein Rennen gegen die Zeit.
Was müsste sich aus Ihrer Sicht ändern, damit sowas weniger oder gar nicht mehr vorkommt? Müssten wir Verbraucher zum Beispiel noch mehr für Spargel bezahlen?
Ach, das ist nicht etwas, was man nur über den Preis regeln kann, sondern wir müssen alle genauer hinschauen. Klar ist, Arbeitgeberinnen haben eine Fürsorgepflicht und sie müssen besonders gewährleisten, dass alles nach den Arbeits- und Gesundheitsvorschriften abläuft. Das ist nicht verhandelbar. Kontrollen müssen verstärkt stattfinden, Finanzkontrolle, Schwarzarbeit, Gesundheitsämter müssen an einem Strang ziehen und die Missstände effizient durch höhere Bußgelder und strengere Sanktionen ahnden. Denn Ausbeutung lohnt sich immer noch und manche Arbeitgeberinnen finden immer wieder Schlupflöcher, um geltende Vorschriften zu umgehen. Also ich sehe da eine Möglichkeit, dass Gewerkschaftlern eine Möglichkeit gegeben wird, ins Gespräch mit Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen zu kommen. Und das Ganze soll transparenter gestaltet werden. Man soll die Chance bekommen, sich persönlich ein Bild von der Situation machen zu können. Und ich finde, es liegt ein öffentliches Interesse daran, wie wir hier in Deutschland mit Arbeitnehmerinnen umgehen. Besonders jetzt in der Situation, wenn sie sich solchen Risiken aussetzen und fast die letzte Hoffnung für die Bauern sind.
Jetzt kann ich aber trotzdem nicht erkennen, von welchem Bauern ich den Spargel jetzt kaufe, ob es da irgendwie alles so abläuft, wie ich mir das gerne wünsche. Und wenn man fordert, dass mehr kontrolliert wird, das ist, glaube ich, in den 6 bis 8 Wochen, wo die Menschen hier sind und dann auch noch zu Corona-Zeiten schwer umzusetzen, oder?
Ja, aber andere Möglichkeiten gibt es nicht. Hm. Und auch in dem Beitrag von gestern, es gab da Sanktionen, es gab Kontrollen, anders geht es nicht. Wir reden von Arbeitsbedingungen, wo Leute eng nebeneinander leben, sich duschen, sich waschen, transportiert werden und arbeiten. Und da müssen wir dafür sorgen, dass es den Leuten gut geht, dass alle Vorschriften eingehalten werden. Und wenn wir den Arbeitgebern nicht vertrauen können, weil wir immer wieder Fälle sehen, erleben, wo die Vorschriften nicht eingehalten werden, bleibt nur noch das Instrument der Kontrolle.
Elena Strato war das von der Dortmunder Beratungsstelle Arbeit und Leben für Beschäftigte aus der EU. Vielen Dank. Wir haben auch bei dem Landwirt aus Niedersachsen nachgefragt heute. Der will aber momentan keine weiteren Interviews geben nach dem Bericht gestern in den Tagesthemen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Raus dürfen wir ja ne? Geschäfte können wieder aufmachen. In bestimmten Fällen gibt es wieder kleinere Veranstaltungen. Lockerungen überall, trotz Corona und trotz mahnender Worte der Kanzlerin.
Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang.
Aber, sagen da manche, aber die Infektionsraten sind recht niedrig, die Reproduktionszahl liegt unter 1, das Gesundheitssystem ist weitgehend stabil, die Krankenhäuser sind nicht überlastet in Deutschland. Das läuft doch, ist doch alles nicht so schlimm, haben wir doch im Griff, sagen manche. Dennoch bleiben Einschränkungen bei uns. Helene Nikita Schreiner aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Was ist denn mit denen, die die schnelle Rückkehr zur Normalität fordern? Haben die auch einen Punkt?
Naja, man muss sich bei diesen Einschränkungen natürlich immer fragen, was wird eingeschränkt, wie plausibel ist die Einschränkung und wie viel bringt sie? Und natürlich auch, wie disruptiv ist die Einschränkung? Also gibt es massive Folgeschäden? Sich die Hände zu waschen oder einen Mundschutz zu tragen, das kann ja jeder Einzelne recht leicht machen. Außerdem gibt es da kaum Folgeschäden, außer dass so ein Mundschutz vielleicht nervt und die Haut ein bisschen trocken wird. Aber da gibt es ja auch immer noch Cremes dagegen, gegen trockene Haut. Andere Dinge, wie jetzt zum Beispiel Schulschließungen oder Kontaktverbot, das sind schon wesentlich stärker Eingriffe und die haben auch größere Folgeschäden. Es ist also immer ein konstantes Abwägen und natürlich auch eine Frage der Solidarität.
Solidarität, gutes Stichwort. Bei Flatten the Curve geht es ja nicht nur darum, sich selbst zu schützen, sondern eben besonders darum, dass Risikogruppen nicht gefährdet werden und dass das Gesundheitssystem nicht kollabiert, wenn die Zahl R eben weit über 1 ist zum Beispiel. Sind die, die ein Ende der Einschränkungen fordern, jetzt unsolidarisch?
Also Achtung, da kommt jetzt ein schwieriger Fachbegriff ins Spiel, das Präventionsparadox.
Oha.
Und jetzt kommt eine schwierige Erklärung. Das Präventionsparadox versucht zu erklären, warum sich mit einem vorbeugenden Einsatz, der die Gesamtpopulation betrifft, mehr Krankheits- und Todesfälle vermeiden lassen, als wenn dies nur für die Hochrisikogruppe gilt. Also in einfach heißt das, wenn nicht nur die Risikogruppe sich an strenge Maßnahmen halten muss, sondern alle mitmachen, dann ist die Risikogruppe besser geschützt. Das erleben wir jetzt in Zeiten von Corona, aber das ist auch zum Beispiel beim Impfen der Fall oder beim Benutzen von Kondomen beim Sex. Da treffen wir Maßnahmen, die jetzt nicht unbedingt individuell ganz speziell für uns nur zutreffen und wichtig sind, aber wir schützen im Zweifelsfall andere und somit dann die ganze Bevölkerung und somit dann auch wieder uns. Es ist quasi das Prinzip, alle für einen, einer für alle.
Und was ist das Paradoxe an diesem Präventionsparadox?
Also das Paradoxe ist, dass man sich eben sicher fühlt, weil die Präventionsmaßnahmen funktionieren und es jetzt, wie im Falle von Corona, so scheint, als hätte man die Krankheit bzw. den Ausbruch der Krankheit im Griff. Das Problem ist also, dass Menschen, die es nicht betrifft, sich nicht mehr bedroht fühlen von Corona und dann sinkt die Motivation der Masse, sich an Regeln zu halten, weil ja alles im Griff zu sein scheint.
Und wie schaffen wir es jetzt als Gesellschaft, dass sich die Masse, wie du sagst, jetzt doch an die Regeln hält?
Ich habe vorhin mit Holger Pfaff gesprochen. Er ist Professor am Institut für Mediensoziologie der Uni Köln und er hat mir das HAPA oder das HAPA-Modell erklärt. Da gibt es ganz verschiedene Punkte, die zutreffen müssen, damit Menschen sich an diese Gesundheitsschutzregeln halten.
Der Mensch muss sich verwundbar fühlen und die Botschaft lautet, dich kann es auch treffen. Dann muss die Erkrankung in den Augen der Bürger als sehr schwerwiegend angesehen werden. Da lautet die Aussage praktisch, wenn es dich trifft, kann das tödlich enden. Denke an die Militärtransporter, die die Leichen abtransportiert haben in Bergamo. Dann müssen die Regeln, daran muss geglaubt werden. Es muss praktisch geglaubt werden, dass die Regeln tatsächlich etwas bringen. Und der wichtigste Punkt ist, dass die Umgebung, die soziale Umgebung, dass die sich auch an die Regeln halten.
Genau, also weil wenn Freunde und Verwandte sich nicht an die Regeln halten, dann läuft man Gefahr, dass man der Spießer oder der Pedant ist. Wir merken uns also, wenn man eine Krankheit als Bedrohung empfindet und wenn man die Regeln, also die Gesundheitsschutzregeln, als wirksam empfindet, dann halten wir uns auch an die Regeln.
Also neues, tolles Wort, das wir heute Abend gelernt haben. Präventionsparadox, das könnt ihr benutzen bei der nächsten Diskussion mit den uneinsichtigen Freunden oder Familienmitgliedern. Dankeschön, Helene Nikita Schreiner aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wo ist eigentlich Kim Jong-un, Nordkoreas Machthaber? Zuletzt wurde er am 11. April gesehen, also vor über 2 Wochen. Am Samstag meldet die New York Post, Kim sei tot, gestorben nach einer Herz-OP. Eine japanische Zeitung schreibt, Kim lebt, er würde nach einer OP im Koma liegen. TMZ will erfahren haben, dass ein chinesischer Arzt die Herz-OP wegen zitternder Hände verbockt habe. Und eine südkoreanische Website schreibt, die OP sei erfolgreich gewesen und jetzt erhole sich der Diktator in einem streng bewachten Heim. Wir wollen jetzt mal wirklich wissen, was da los ist. Unsere Korrespondentin für die Region ist Katrin Erdmann in Tokio. Katrin, was weiß man denn wirklich über den Gesundheitszustand von Kim Jong-un?
Nichts Genaues weiß man nicht tatsächlich. Es gibt da sehr, 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 sehr viele Spekulationen, haben wir ja schon gerade gehört. Südkorea hat jetzt gerade noch mal beschwichtigt und gesagt, unsere Regierung hat sehr viele Informationen zusammengetragen, um selbstsicher sagen zu können, es gibt nichts Ungewöhnliches zu berichten. Also die machen das schon seit Tagen, dass sie sagen, also uns ist nichts bekannt. Auf welche Quellen sie sich da stützen, das weiß man allerdings nicht. Auch zu diesen chinesischen Ärzten, die nach Nordkorea gereist sein sollen, gibt es keine Bestätigung. Das sind ja auch immer alles nur Informationen aus zweiter Hand. Man hat natürlich immer wieder gehört, dass es nicht zum Besten bestellt sein soll um seine Gesundheit. Er ist ein starker Raucher. Man konnte sehr gut sehen, dass er immer dicker geworden ist, auch wie er läuft, so tapsig irgendwie. Er leidet unter Gicht und er soll auch Herz-Kreislauf-Probleme haben. Das ist auch familiär bedingt.
Ja, wenn du sagst, die Südkoreaner sagen, es gäbe nichts Ungewöhnliches zu melden, ist denn etwas Ungewöhnliches dran, dass er vor über 2 Wochen das letzte Mal einen Auftritt hatte?
Also man muss sagen, es hat ja einen Raketentest gegeben. Da ist es so, dass man ihn eigentlich fast immer sieht. Man sieht dann so, dass er nach oben guckt und lächelt, so weil es wieder ein erfolgreicher Test war. Das war nicht der Fall. Dann hat er sich ja nicht bei der Feierlichkeit für seinen Großvater sehen können. Auch das ist sehr ungewöhnlich. Auch später bei einer anderen Veranstaltung, zu der er eigentlich immer kommt, ist er nicht hingegangen. Das sind schon ungewöhnliche Dinge, kann man sagen. Und so sind ja auch die ganzen Spekulationen entstanden. Aber vor 6 Jahren gab es auch schon mal eine längere Phase, wo man ihn nicht gesehen hat. Da hieß es, er ist da auch operiert worden. Als man ihn dann wieder gesehen hat, da hat er gehinkt. Also es kann sein, vielleicht hat er jetzt auch eine OP gehabt, vielleicht erholt er sich jetzt auch davon.
Was würde es denn bedeuten, wenn Kim Jong-un tatsächlich tot wäre?
Also wir wollen das mal nicht hoffen, denn schließlich ist er erst Mitte 30. Aber dann in diesem Fall gäbe es, so wird gesagt, 2 Optionen. Erstmal würde vielleicht seine Schwester Kim Yo-jong übernehmen. Die wurde gerade erst Mitte April in eine hohe Funktion im Politbüro gehievt. Sie gilt als seine rechte Hand. Er vertraut ihr. Das wäre dann auch innerhalb der Familie, damit man diese Linie fortsetzen kann. Aber man muss realistisch sagen, das wäre wahrscheinlich keine Dauerlösung, denn sie ist eine Frau. Und das dürfte wohl in dieser sehr männerdominierten nordkoreanischen Gesellschaft und zwischen den ganzen Funktionären wohl nicht so gut funktionieren. Die Option 2, die gehandelt würde, wäre, dass es dann eine Führung aus mehreren Personen geben würde, Parteikader, Funktionäre. Aber die Frage ist natürlich, wie tragfähig das wäre. Also da dürfte auch China auf jeden Fall kräftig mitmischen und mitreden.
Vor genau 2 Jahren, da gab es das historische Treffen von Kim Jong-un und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae. Wir erinnern uns, da gab es den historischen Grenzübertritt, das Händeschütteln. Hat es seitdem weitere Annäherungen zwischen Nord- und Südkorea gegeben?
Also ich war selber damals bei diesem Treffen und ich war da sehr optimistisch, weil es da sehr viele Versprechungen gab und ich habe das noch sehr gut in Erinnerung. Und tatsächlich war ich damals wirklich sehr viel optimistischer und da muss ich jetzt tatsächlich sagen, es gibt erschreckend wenig, was sich seitdem getan hat. Südkorea, auch realistisch betrachtet, war natürlich von Anfang an in dieser Geschichte nur ein Vermittler. Vielleicht war Präsident Moon Jae-in auch etwas naiv. Dass bis heute natürlich sehr wenig vorangekommen ist, liegt auch daran, dass es einen Stillstand zwischen den USA und Nordkorea gibt und das seit Monaten, weil sich auch gar keiner Seite ein Stück bewegt. Was sehr bedauerlich an der ganzen Situation ist aus meiner Sicht, ist, dass Kim hat Südkorea sehr deutlich gezeigt, wie unwichtig dieses Land eigentlich im Verhältnis zu sein scheint, obwohl die sich sehr bemüht haben, auch um humanitäre Hilfe. Es ist nur zu hoffen, dass es da vielleicht doch noch mal eine Annäherung gibt, aber momentan sieht das tatsächlich gar nicht so aus.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Katrin Erdmann in Tokio über die Gerüchte rund um den Gesundheitszustand von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er sagt, sollte ich US-Präsident werden, dann wird eine Frau Vizepräsidentin. Joe Biden.
If I'm elected president, my cabinet, my administration will look like the country. And I commit that I will, in fact, pick a woman to be my vice president.
Just to be clear, you just committed here tonight that your running mate, if you get the nomination, will be a woman?
Yes.
Yes, das hat der Präsidentschaftskandidat bereits vor ein paar Wochen versprochen. Offiziell ist er noch nicht nominiert, aber Joe Biden wird wohl für die Demokraten gegen Donald Trump antreten. Auch die Sprecherin des Repräsentantenhauses im Kongress, Nancy Pelosi, hat heute angekündigt, Biden zu unterstützen. Und es beginnt jetzt die Suche nach einer Wahlkampfpartnerin. Jan Bösche, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Washington. Also Joe Biden sucht unter anderem in seinem Podcast, Here's the Deal heißt der, und er macht Einzelinterviews mit möglichen Kandidatinnen. Wie läuft denn das ab?
Ja, dieser Podcast ist eine neue Erfindung von dem Wahlkampfteam von Joe Biden, um ihn ins Gespräch zu bringen mit wichtigen Leuten, mit Leuten, die ihm vielleicht Ideen geben könnten, unter anderem auch möglichen Vizepräsidentenkandidatinnen. Es hat schon 6 Folgen dieses Podcasts gegeben und 2 wirklich ganz heiße Anwärterinnen auf diesem Posten, die auch immer wieder gehandelt werden, waren mit dabei. Amy Klobuchar, Senatorin aus Minnesota, selber ja eine Präsidentschaftskandidatin gewesen. Und Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan, gerade häufig in den Schlagzeilen, weil sie in Michigan gegen das Coronavirus kämpft. Und das waren dann wirklich lange, ausführliche Gespräche. Das war nicht wirklich ein Verhör nach dem Motto, kannst du es, willst du meine Partnerin werden in diesem Wahlkampfrennen, sondern es war wirklich mehr ein Austausch über die Probleme, die das Land hat und wie man möglicherweise denn dieses Land besser regieren könnte.
Jetzt soll die mögliche Vizepräsidentskandidatin die Zielgruppen der Demokratenwählerschaft oder generell der Wählerschaft ansprechen, die Joe Biden nicht erreicht. Er ist ja auch schon was älter, geht auf die 80 zu. Was bräuchte er für eine Kandidatin?
Ja, er braucht auf jeden Fall eine jüngere Kandidatin, was nicht so schwer ist angesichts des Bewerberfeldes. Und er braucht eine Kandidatin, hat er selber gesagt, die wirklich vom ersten Tag an auch regierungsfähig ist. Also eine Kandidatin, die, falls ihm etwas zustößt, wirklich auch von Anfang an Präsidentin sein könnte. Und damit sind wirklich schon wichtige Kriterien gesetzt. Also es muss wirklich jemand sein, eine Kandidatin sein, die auch Regierungserfahrung hat. Und dann gibt es möglicherweise verschiedene Ansätze. Also es gibt Kandidatinnen, afroamerikanische Kandidatinnen werden hoch gehandelt, zum Beispiel Kamala Harris, Senatorin aus Kalifornien, oder auch Stacey Abrams aus Georgia. Die würden natürlich eine Zielgruppe ansprechen, die für die Demokraten in den Wahlen immer besonders wichtig ist. Afroamerikanische Frauen gelten als wirklich mit die wichtigsten demokratischen Wählerinnen und eine solche Kandidatin könnte da sicherlich Aufsehen erregen und könnte da vielleicht auch neue Stimmen generieren. Auf der anderen Seite ist der mittlere Westen sehr wichtig. Also Michigan zum Beispiel, Illinois ist ein ein Gebiet, wo wichtige Wählerstimmen gebraucht werden und wo Donald Trump ja Hillary Clinton bei der letzten Wahl geschlagen hatte. Und deswegen die beiden Gesprächspartnerinnen, von denen wir schon gesprochen haben, Amy Klobuchar und Gretchen Whitmer, kommen beide aus dieser Region. Also sie könnten dort wichtig punkten. Und das sind jetzt alles so Bedingungen und Kriterien, die mit in den großen Überlegungstopf reingeworfen werden.
Lass uns mal über die sogenannten Endorsements sprechen. Also Barack Obama, der ehemalige Präsident, hat schon gesagt, ich unterstütze Joe Biden, was natürlich sehr rührend ist, weil Joe Biden war ja der Vizepräsident von Obama. Dann heute Nancy Pelosi, die wichtigste Demokratin im Abgeordnetenhaus. Also das sind prominente Unterstützer. Wie wichtig ist das?
Das im Prinzip ist wichtig, weil es die Unterstützung innerhalb der Partei signalisiert. Nun, natürlich Nancy Pelosi eher dem gemäßigten Flügel der Partei angehören, Barack Obama auch eher gemäßigt. Das waren wichtige Signale. Viel wichtiger sicherlich noch Bernie Sanders, der letzte Konkurrent im Präsidentschaftsrennen. Der hat Joe Biden schon unterstützt. Elizabeth Warren hat ihn schon unterstützt. Auch sie eher dem progressiven Flügel angehörig. Also diese Unterstützung sind wichtig, um auch den Parteimitgliedern zu signalisieren, ja, das ist unser Mann. Und die Biden-Kampagne nutzt diese Unterstützung natürlich jetzt auch, um Schlagzeilen zu machen. Also die werden schön nacheinander aufgereiht und dass nun Nancy Pelosi ausgerechnet an einem Montag, an einem sonst nachrichtenarmen Montag dran war, das zeigt natürlich auch, die kennen ihr Handwerk, die wissen, wie sie Schlagzeilen erzeugen und wie sie dann auch in die Nachrichten kommen, die ansonsten ja so sehr von dem Coronavirus dominiert sind.
So, und in Corona-Zeiten ist natürlich auch der Wahlkampf etwas anders. Joe Biden sitzt im Homeoffice, Donald Trump hatte wochenlang seine täglichen stundenlangen Pressekonferenzen, hat er viel Zeit. Wie kann Biden zurzeit überhaupt auf sich aufmerksam machen, außer mit dem Podcast?
Ja, dieser Podcast ist schon einer der Versuche, auf sich aufmerksam zu machen. Er sitzt immer vor der gleichen weißen Bücherwand und schaltet sich in verschiedene Nachrichtensendungen ein. Durchaus auch mal ins Lokalfernsehen, sehr wichtig, um die Leute vor Ort zu erreichen. Auch bei den Late-Night-Shows tritt er gerne auf. Aber das Problem ist schon, er ist kein Entscheider in der Corona-Krise und deswegen muss er sich schon so ein bisschen reindrängen in die öffentliche Debatte. Auf der anderen Seite, Donald Trumps tägliche Auftritte haben ihm auch nicht immer geholfen. Er hat teilweise ziemlich abstruse Sachen gesagt und jetzt haben ja seine Berater auch gesagt, komm Donald, du musst es nicht jeden Tag machen. Und die Umfragewerte zeigen auch, für Donald Trump sind sie wieder nach unten gegangen. Also nur weil man stundenlang täglich im Fernsehen ist, heißt das noch nicht, dass die Leute einen deswegen mögen.
Deutschlandfunk Nova, USA-Korrespondent Jan Bösche in Washington zur Vizepräsidentskandidatensuche der Demokraten, der Running Mate von Joe Biden.
Deutschlandfunk Nova, Update.
Früher, erinnert ihr euch noch an diese Zeiten, als wir noch in Restaurants gehen konnten und essen waren? Damals gab es auch noch was, das wir heute so gar nicht mehr kennen. Damals ist nämlich Wasser vom Himmel gefallen und dieses Wasser ist dann auf dem Boden gelandet, hat sich dort in Pfützen gesammelt, ist in Kanäle geflossen oder im Erdreich versickert. Das kennen wir so gar nicht mehr heutzutage. Aber ab morgen, da soll dieses Wetterphänomen wiederkommen. Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst, guten Tag.
Ja, hallo, grüße Sie.
Man spricht ja, ich glaube, von Regen oder sowas. Wo werden wir den beobachten können?
Ja, dieses doch seltene Phänomen, das soll morgen immer wieder auftreten über Deutschland. Das sorgt natürlich schon für Aufregung, denn viele kennen das gar nicht, sind es nicht gewöhnt. Aber wir müssen damit rechnen, dass das morgen so vor allem vom Westen Deutschlands dann eben mal auftreten kann, dass da irgendwas Nasses von oben herunterkommt. Und das kann manchmal auch ein bisschen heftiger ausfallen, wird nicht alle treffen. Aber man sollte zumindest für morgen gut vorbereitet sein, auch in den nächsten Tagen. Kann es doch sehr viele in Deutschland treffen.
Wenn Sie sagen, in den nächsten Tagen, wird das lange so gehen mit diesem sogenannten Regen?
Ja, also wir können da mit unseren Vorhersagenmodellen immer so eine Woche in die Zukunft schauen. Das ist so die Grenze unserer Vorhersagbarkeit. Und danach sieht es so aus, dass es so die nächsten 5 Tage, zumindest bis Sonntag, immer mal wieder zu diesem Phänomen kommt. Dann müssen wir abwarten. Kann sein, dass es dann Anfang nächster Woche sogar schon wieder vorbei ist mit dem seltenen Zeug, was von oben kommt. Und wie es dann weitergeht im Mai, ob das dann nur eine Episode war oder ob es dann wiederholt zu solchen Erscheinung kommt, das lässt sich momentan meteorologisch noch nicht vorhersagen. Da lässt sich Petrus also nicht in die Karten schauen.
Für die Leute, die jetzt sagen, oh Gott, was kommt da auf uns zu, dieses komische Ding namens Regen, kann das gefährlich werden?
Ja, also ich kann die Leute beruhigen. Es ist nicht gefährlich. Man sollte natürlich gewisse Vorkehrungen treffen. Es gibt ja solche Sachen, man nennt die, glaube ich, Schirm. Die kann man aufspannen. Das kann man auch über sich sozusagen tragen. Und das hält also schon mal das meiste von diesem Zeug, was da runterkommt, ab. Man kann sich natürlich auch kleidungstechnisch dagegen ein bisschen wappnen. Es gibt auch Kleidungsstücke, die praktisch dieses Nass abhalten. Und insofern kann man sagen, es ist nicht gefährlich. Es macht nicht krank, also es tut sogar manchem gut. Man kann sich ja mal überraschen lassen.
Lassen wir uns überraschen. Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst über Regen. Ein Wort, das ich lange nicht mehr in den Mund genommen habe, finden wir frappierend und höchlich pläsant. Um noch ein paar mehr Worte zu bemühen, die ich sonst nicht in den Mund nehme. Das war das Update mit Ralf Günther. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.